Hallo Mila!
Hallo Larissa!
Herzlich willkommen zu unserem ersten Halloween-Special.
Ja, ich freue mich mega. Ich muss dir jetzt etwas erzählen. Also ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich habe so das Gefühl, um Halloween rum passieren einfach immer so seltsame Dinge, die einem sonst nicht passieren würden. Und heute war der letzte Schultag von mir vor dem Halloween-Wochenende, weil Halloween ist ja am Sonntag und ich habe ja am Freitag frei, darum war heute ist Donnerstag, mein letzter Tag vor Halloween. Und meine Schüler sind heute reingestürmt, ganz nervös und ängstlich und haben gesagt, dass ein Entführer bei uns im Dorf ist. Ja, und dann bin ich halt ein bisschen erschrocken, weil ich dachte mir so, ja, was für ein Entführer, was ist los mit euch? Und sie haben mir dann erzählt, dass gestern anscheinend so ein Flohmarkt war von ein paar Jungs aus meiner Klasse. Die haben so Stände aufgebaut auf dem Kiesplatz bei uns vor der Schule. Und anscheinend sei da dann plötzlich so ein Wohnmobil runtergefahren und das hat noch so ein bisschen gedriftet.
Was? Gedriftet?
Ja, ganz komisch. Und dann sei da so eine Gestalt ausgestiegen. Also die haben auch gesagt, sie haben sich ein bisschen erschrocken, weil, also allgemein, ein Wohnmobil einfach auf einem Kiesplatz von der Schule ist ja wirklich nicht normal. Und dann ist da auch jemand Fremdes ausgestiegen und der Mann ist dann so rumgelaufen und irgendwann ist er beim Stand von meinen Jungs gestanden und hat gesagt, ja, was habt ihr denn so verdient heute? Und dann haben sie halt gesagt, ja, 25 Franken. Und dann er so, ja, wenn ihr noch ein bisschen mehr verdienen wollt, dann könnt ihr bei mir einsteigen. Und anscheinend haben sie sich dann mega erschrocken. Und sie sind dann die Mutter vom einen Kind holen gegangen und die hat dann diesen Mann sofort weggescheucht. Aber er ist dann auch weggegangen anscheinend, also weggelaufen, hat gar nicht zugehört und ist wieder eingestiegen. Aber heute war halt dieses Wohnmobil immer noch da. Und wir haben das jetzt, also ich habe es fotografiert und gefilmt und auch mir das Kennzeichen notiert.
Wo war das? Auf dem Kiesplatz der Schule? Heute?
Ja,
auch noch?
Ja. Mhm, oh, es war immer noch da. Keine Ahnung irgendwie, ob das normal ist oder nicht. Und eben, ich habe mir dann halt gedacht, better safe than sorry. Und habe mir einfach das Kennzeichen notiert. Und dann habe ich das aber im Lehrerzimmer erzählt. Ja, dass ich halt das so ernst genommen habe von meinen Kindern, was sie erzählt haben und bin dann voll fertig gemacht worden. Also alle haben mir gesagt, ich soll doch sowas nicht glauben, dass die Kinder das nur gesagt haben, weil sie einfach Drama lieben und so. Aber ich habe mir dann gedacht, ja sorry, also vielleicht ist das, weil ich halt True Crime Podcasts mache und halt ein bisschen mehr mit dem Thema zu tun habe. Aber stell dir mal vor, wenn jetzt echt was passiert und ich finde es halt wirklich nicht normal, dass da einfach ein Wohnmobil auf dem Kiesplatz der Schule steht und er ist wirklich immer gekommen und gegangen.
Ja, ich denke auch, wieso sollten die Kinder das erfinden, dass der zu ihnen gegangen ist und sie gefragt hat, ob sie noch was dazu verdienen möchten und bei ihm einsteigen möchten. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, und sie haben vielleicht schon ein bisschen eine blühende Fantasie, aber ich denke jetzt über sowas würden sie keine Witze machen und darum, ja, also sehr seltsam. Aber ich habe sie jetzt ernst genommen und habe da, denke ich mal, die korrekte Vorgehensweise.
Auf jeden Fall. Also ich würde genau gleich handeln.
Sehr schön. Ist dir auch so was Komisches passiert jetzt um die Halloween-Zeit rum?
Ja, tatsächlich heute, aber es ist nicht so krass wie deins. Ja, mir persönlich, weil heute Morgen lag ich so im Bett und war noch am Schlafen und auf einmal hat es an meiner Haustür geklingelt und ich dachte so, ja, okay, die Post, ja, sie sollen es einfach hinstellen oder wie immer eigentlich. Wissen sie das, machen sie das immer, oder? Dann klingelt es nochmal und ich so, hä, muss ich vielleicht unterschreiben? Ich so, egal, dann sollen sie es mitnehmen, irgendwann anders zustellen, weil ich möchte noch schlafen. Heute war ich echt müde. Dann klingelt es nochmal. Ich so, oh Gott, was ist da los? Dann bin ich halt so zu meiner Haustür gegangen und habe da durch diesen Spion geguckt. Und da sehe ich auf einmal, dass da so ein Mann auf der Treppe neben meiner Wohnungstür sitzt. So mit so Blättern in der Hand und mit dem Handy und da was macht und halt einfach wartet. Und ich so, oh Gott, was ist jetzt das für ein Mensch? Ist das so ein Zeuge Jehovas, der mit mir sprechen möchte und mir hier was vom Glauben erzählen möchte? Ich so, egal, der wird ja schon weggehen, oder? Dann warte ich so, bin wieder weggelaufen, habe meine Katzen gefüttert. Auf einmal klingelt es nochmal. Ich so, was ist denn hier los? Geh wieder so hin, er sitzt wieder auf der Treppe.
Voll aufdringlich auch.
Ja, ich dachte so, was ist mit dem falsch? Und dann sehe ich das so, hat er im Flur so zwei Sachen auf den Boden gestellt. Da dachte ich mir so, hä, was ist denn das? Und dann war ich einfach so ein bisschen bei der Tür und habe da so durch den Spion geguckt und geschaut, was der da macht. Und dann habe ich ihn irgendwann weglaufen sehen, nimmt da so die Sachen vom Boden auf. Ah nee, zuerst ist er ohne die Sachen weggelaufen zum Aufzug und ist da weggefahren und hat einfach die Sachen im Flur stehen gelassen. Und ich so, oh Gott, das hat er vor meiner Tür jetzt stehen gelassen. Ja, ich hatte richtige Paranoia.
Ja, das hätte ich auch. Also ich hätte, glaube ich, gedacht, irgendwie eine Bombe oder so.
Ja, dann ist er einfach wiedergekommen und hat wieder geklingelt. Und ich so, oh Gott, was läuft hier falsch? Und dann habe ich ihn einfach ein bisschen so beobachtet, wie er da gesessen ist. Auf einmal steht er auf, nimmt die Sachen vom Boden auf und läuft so wieder weg. Und da sehe ich so, oh, das sieht ja aus wie ein Handwerker. Ich habe, glaube ich, einen Termin verpasst. Oh Gott, aber der klingelt einfach 5-mal. Boah, das war voll komisch. Ich meine so, wenn jemand dir nach 2-mal klingeln nicht aufmacht, denkst du immer noch, die Person ist zu Hause oder was?
Ja, und ich denke auch, also irgendwie, wie du auch gesagt hast, ich hätte mir auch zuerst gedacht, ist das irgendwie der Postbote, aber warum ist der so penetrant und will da unbedingt, dass ich ja ihm die Tür öffne? Also
ja, aber ich glaube, da habe ich mir wieder zu viel Gedanken gemacht, bestimmt auch wegen dem True Crime Podcast, weil da macht man sich auf einmal so solche Gedanken. Aber er ist halt zum Glück dann nach dem Mittag nochmals gekommen und dann habe ich aufgemacht und ihn reingelassen.
Zum Glück, sonst wärst du jetzt ohne Heizung.
Ja, wahrscheinlich.
Aber man macht sich auch gute Gedanken, wenn man einen True Crime Podcast hat. Und Larissa hat die super tolle Idee gehabt, dass wir euch mit einer Halloween-Folge überraschen. Weil eigentlich wäre ja jetzt ein Russland-Fall noch dran. Also es kommen folgen ja noch zwei. Aber Halloween ist ja so gut gelegen an einem Sonntag. Und wenn ihr die Folge hört, haben vielleicht einige von euch sogar frei, weil ja Allerheiligen ist. Ich nicht, aber Larissa. Und ja, haben wir uns überlegt. Also echt tolle Idee, Larissa. Mach dir bitte mehr so coole Gedanken.
Ja, naja, ich dachte, es passt halt gerade, weil wenn ihr das hört, war wahrscheinlich gestern gerade Halloween. Und darum starten wir heute mit zwei Fällen. Oh, wir überraschen euch sogar mit zwei Fällen, weil wir beide einen Fall erzählen. Und die sind beide an Halloween passiert.
Ich würde sagen, ich starte gleich mal mit meinem Fall. Ich weiß nämlich, dass du einen Fall hast, wo man ein bisschen mehr diskutieren kann. Und ich warne euch einfach schon mal vor, dieses Mal, weil ich halt wusste, dass wir zwei Fälle in einer Folge machen, habe ich halt wirklich nur die ganz kurzen Fakten mir aufnotiert und nicht irgendwie noch Hintergrund, weiß ich was für Informationen recherchiert, weil sonst einfach der Rahmen dieser Folge gesprengt geworden wäre. Es ist der 31. Oktober 2004. Napa in Kalifornien ist ein Ort, der für sein angenehmes Wetter, seine Weinberge, die schöne Landschaft und die hohe Lebensqualität bekannt ist. Napa ist trotz vielen Touristen ein sehr sicheres Gebiet. Seit 2 Jahren schon gab es keinen Mord mehr. Adrian Isonia, Leslie Mazzara und Lauren Mianza verbringen den Abend gemütlich zu Hause, wo sie immer wieder die Tür öffnen, weil Kinder draußen klingeln. Süßes oder Saures oder Trick or Treat, wie die Kinder es auf Englisch sagen, ist auch hier in Kalifornien sehr beliebt. Doch um ca. 23 Uhr hat es bereits seit längerem nicht mehr geklingelt, weshalb die drei jungen Frauen sich langsam schlafen legen wollen. Sie löschen die Lichter ab und gehen in ihre Schlafzimmer. Adrian und Leslie schlafen oben und Lauren unten. Eine Zeit lang scheint alles ruhig und friedlich. Gegen 2 Uhr nachts wird Lauren von einem Schrei und dem Geräusch von zersplitterndem Glas geweckt. Sie schreckt hoch und wird nervös. Langsam schleicht Lauren aus ihrem Zimmer, doch da hört sie, wie jemand mit schweren Schritten die Treppe runterkommt. Lauren hat keine Zeit, sich zu überlegen, wer oder was das sein könnte, und sie rennt durch die Hintertür aus dem Haus. Angsterfüllt und unsicher versteckt sie sich im Hinterhof. Plötzlich hört sie, wie sich das Kellerfenster öffnet und wieder schließt. Als Lauren dann die Straße runtersieht, hört sie Schritte und sieht, wie jemand in die Dunkelheit rennt. Doch sie erkennt nicht viel außer einer schwarzen Gestalt. Als Lauren fühlt, dass die Luft wieder rein ist, traut sie sich zurück ins Haus zu gehen. Sie hört leises Wimmern und Schluchzen aus Adrians Zimmer. Also geht sie zuerst dorthin. Doch mit diesem Anblick hätte sie nicht gerechnet. Leslie liegt mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden in einer Blutlache. Adrian kauert hinter dem Bett. Sie weint und schluchzt, aber sie lebt. Doch als Lauren sich ihr nähern möchte, rutscht sie plötzlich aus. Das ganze Zimmer ist voller Blut. Da sieht Lauren, dass auch Adrian stark blutet. Lauren rennt sofort zum Haustelefon und wählt 911. Als sie sich das Telefon ans Ohr hält, hört sie aber nur ein durchgehendes Piep. Die Leitung wurde bewusst durchgetrennt. Also schnappt sich Lauren ihr Handy und rennt aus dem Haus. Noch während sie rennt, ruft sie die Polizei. Sie springt in ihr Auto und fährt davon. Panisch und weinend versucht sie, sich auf die Straße zu konzentrieren. Sie weiß, dass Adrian noch da ist, aber sie ist sich nicht sicher, ob eventuell der Angreifer auch noch im Haus oder in der Gegend ist. Und so folgt sie ihrem ersten Instinkt. Flucht. Die Sanitäter kommen schnell mit Blaulicht in der Dorset Street an. Leslie ist, wie erwartet, tot. Adrian lebt zwar noch, doch während die Sanitäter sie verarzten und erste Hilfe leisten, stirbt sie auch. Auf beide Frauen wurde mehrfach eingestochen. Sie weisen beide mehrere tiefe Stichwunden auf. Als Lauren befragt wird, kann sie aber nicht wirklich viel dazu sagen. Sie hat den Angreifer zwar gehört, aber sie hat ja nicht wirklich jemanden gesehen, also kann sie auch nicht wirklich einen Täter beschreiben.
Ja, oh Gott, die Arme. Ich denke, in dieser Position hast du bestimmt auch voll die Schuldgefühle, weil ich meine, du bist ja dann mit dem Auto weggefahren und hast sie auch wie deine Freundin da alleine gelassen, auch wenn du halt Hilfe holen wolltest. Aber ich denke, ich würde mir schon trotzdem, also ich hätte trotzdem Schuldgefühle in dieser Situation.
Das habe ich mir auch gedacht und also ich habe auch mir überlegt, ob das die richtige Entscheidung war, ob sie vielleicht etwas hätte machen können, wenn sie geblieben wäre. Aber ich denke, Adrian ist sowieso auch schon fast ihren Verletzungen erlegen und deshalb, ja eben, stell dir vor, der Angreifer wäre wirklich noch im Haus gewesen, dann hätte er vielleicht auch Lauren noch geschnappt.
Ja, das stimmt.
Der Tatort wird nach Spuren durchsucht. Vor dem Haus finden die Ermittler Zigarettenstümmel. Keine der Frauen raucht, also können diese nur von dem Täter oder von den Tätern sein. Dies bedeutet, dass er oder sie wohl auf der Lauer gelegen haben und sich die Zeit mit Rauchen vertrieben haben. Auch im ganzen Blut, das im Zimmer war, findet sich eine Blutgruppe, die nicht zu Adrian oder Leslie gehört. Die Ermittler beginnen sofort mit der DNA-Analyse. Doch während diese ihre Zeit braucht, brodelt die Gerüchteküche. Es heißt, dass die drei Mädchen verwechselt wurden und man dachte, dass sie Drogen hätten. Deshalb sei man bei ihnen eingebrochen und habe sie angreifen wollen. Dann hieß es, dass Leslies Chef, dem ein Weingut gehört, Probleme mit der Mafia hatte. Somit seien die drei einfach Kollateralschäden gewesen. Doch alle diese Gerüchte machen nicht wirklich Sinn, also sind auch nicht wirklich handfest und es ist halt ein kleines Dorf, nicht Dorf, sondern so ein Vorort, wo einfach jeder, ja, seinen Senf noch dazu gibt. Die örtliche Polizei ermittelt in vollem Gange. Sie sind sich sicher, dass Leslie das Ziel war. Sie wurde als Erste angegriffen und dabei wurde nicht gerade zimperlich umgegangen. Ihre Stichwunden waren brutal und tief. Außerdem wurde sie heimtückisch angegriffen und war arg und wehrlos. Sie hat nämlich bei der ersten Stichwunde noch geschlafen, was bedeutet, dass der Täter oder die Täter sich an sie angeschlichen haben. Außerdem wäre Laurens Zimmer im Erdgeschoss das am einfachsten zu erreichende gewesen. Aber jemand wusste ganz genau, wo er Leslie findet. Andere Stichwunden zeigen, dass Leslie Versuch gehabt haben muss, wegzurennen. Sie ist dann wahrscheinlich auf Adrians Zimmer zugerannt, welche bereits wach war, da sie den Angriff gehört hatte. Adrian musste sterben, weil sie ihrer Freundin helfen wollte. Deshalb wurde auch sie brutal verletzt. Das Blut des Angreifers erklärt sich die Polizei so, dass er sich wahrscheinlich geschnitten hat beim Versuch, auf die beiden einzustechen.
Oder vielleicht auch, als er die Scheibe eingeschlagen hat, oder?
Irgendwo muss er sich einfach verletzt haben, damit da sein Blut ist. Und die Polizei grenzt jetzt auch ein, dass es wahrscheinlich nur ein Täter war, weil wenn sie zu zweit, zu dritt oder so gewesen wäre, dann hätten sie vielleicht noch irgendwie etwas mitgenommen. Also ich kann es mir auch nicht ganz erklären, wie sie jetzt auf den Entschluss gekommen sind, aber sie haben dann einfach gesagt, es wird wahrscheinlich nur jemand gewesen sein.
Ja, vielleicht, wenn es auch mehrere gewesen wären, hätten sie sich eher verteilt im Haus, statt nur von Leslies Zimmer zu kommen.
Genau. Also ich denke auch, dann hätten sie wahrscheinlich eher alle drei angegriffen oder vielleicht, ja, also wenn man mehrere Männer oder mehrere Frauen ist, dann ist es ja einfacher, jemanden zu überwältigen und ja, dann hätten sie wahrscheinlich
ja,
Adrian schneller getötet gehabt. Aber kann es mir auch nicht genau erklären, wie sie darauf kommen. Ich erzähle euch jetzt noch ein paar Dinge zu den Opfern, also zu Leslie und Adrian. Die Polizei beginnt nämlich jetzt, die Hintergründe und Umfelder der drei zu durchforschen. Da der Angreifer genau wusste, wo sich Leslie aufhielt, muss es eine bekannte Person gewesen sein. Also das macht jetzt Sinn, finde ich, weil so wie es aussieht, hat sich die Person im Haus ausgekannt.
Finde ich auch. Außer jemand ist halt so hochgestiegen und hat einfach ein Fenster eingeschlagen und ist zufälligerweise in ihrem Zimmer gelandet.
Ja, stimmt, das könnte auch sein. Aber ich denke, normalerweise kommst du ja dann doch unten rein und nicht oben. Also
ja, eigentlich schon.
Es sah wirklich so aus, als ob die Person sich gut ausgekannt hat. Adrian war 26 Jahre alt. Sie hat mit 16 Jahren einen Autounfall wie durch ein Wunder überlebt. Ihr Auto hat sich dreimal überschlagen und sie ist durch die Windschutzscheibe mit dem Kopf auf die Straße geknallt. Dadurch erlitt sie einen Gedächtnisverlust, doch bereits nach 3 Monaten ging sie zurück in die Schule. Adrian konnte zum Glück heilen und erhielt ein Stipendium an der California Polytechnic State University. Ihr Traum war es stets, Ingenieurin zu werden und sie wurde nach ihrem Studium von der Stadt Napa angestellt, um dort ihren Traum zu erfüllen. Dies tat sie bis zum Zeitpunkt ihrer Ermordung. Kurz nachdem Adrian nach Napa zog, lernte sie ihren Freund Christian kennen. Sie hatten eher eine toxische Beziehung und es war ein langes On-Off. In der Halloween-Nacht 2004 war Adrian noch bei Christian zu Hause, weil sie einen Streit austragen wollten. Adrian war auf einer Party und hatte einen anderen Mann getroffen, was Christian sehr eifersüchtig gemacht hat. Doch um 22 Uhr hat Adrian Christians Wohnung verlassen. Sie war auch nur kurz da, also sie hat sogar mit Leslie und Lauren noch Süßigkeiten ausgehändigt und ist erst dann gegangen. Abgesehen von Christian hatte Adrian nur wenig Leute in ihrem Leben. Eine beste Freundin, Lily, die sie seit Jahren kannte, und eben Christian. Leslie war ebenfalls 26 Jahre alt. Sie war jedoch sehr beliebt und hatte schon seit immer einen großen Freundeskreis, der sich wegen ihrer offenen Art stetig erweiterte. Leslie hatte oft bei Beauty Pageants mitgemacht, also Schönheitsshows, und hat auch schon einige Male gewonnen. Im Alter hörte sie dann aber auf mit den Wettbewerben. Sie wollte eigentlich Lehrerin oder Anwältin werden, doch irgendwie sagte ihr beides nicht hundertprozentig zu. So vermittelte ihre Mutter ihr das Weingut, auf dem sie einen Ferienjob annahm. Aus einem Ferienjob wurde aber pure Leidenschaft und Leslie blieb in Napa auf dem Weingut. Für ihre Familie war das völlig okay, da Napa ja einen Spitzenruf hatte. Leslie war sehr schön und hatte auch viele Verehrer. Sie war aber nur unbewusst eine Herzensbrecherin. Alle verliebten sich immer Hals über Kopf in sie, obwohl sie vielleicht noch gar nichts Ernstes wollte. Zum Zeitpunkt des Mordes traf sie sich mit 2 Männern, einem älteren und einem jüngeren. Mit dem jüngeren meinte sie es ziemlich ernst. Augenzeugen berichteten aber, dass der ältere Mann 2 Wochen vor dem Mord bei ihr gewesen sein soll und dann Blumen vom jüngeren Mann entdeckt hatte. Daraufhin sei er ziemlich wütend geworden. Auf Leslies Computer wurde außerdem eine Mail von ihrem Ex-Freund gefunden, der sie wieder zurückhaben wollte. Diese wurde kurz vor dem Mord versandt. Außerdem meinte eine Freundin von Leslie, dass sie in der Mordnacht vom Vater eines ehemaligen Geliebten mehrmals telefonisch kontaktiert wurde. Somit hatte die Polizei jetzt zwar mehrere Verdächtige, doch nach dem DNA-Test wird klar, dass sie keinen Täter haben. Getestet wurden alle Liebhaber und Verflossenen von Leslie, da sie ja das Hauptziel war. Auch andere Verdächtige, Freunde und Familie von den 3 Frauen wurden gebeten, Speichelproben abzugeben. Im Ganzen haben 1500 Leute diese Tests gemacht. Ohne Erfolg. Lily, Adrians beste Freundin, beschließt aufgrund von Adrians Tod, dass das Leben zu kurz ist. Sie heiratet ziemlich schnell nach dem Mord ihren Freund Eric, obwohl sie ihre Hochzeit im letzten Jahr verschoben hat. An ihrer Hochzeit wird zu Adrians Gedenken ihr Lieblingslied She Will Be Loved von Maroon 5 gespielt. Auch zu Leslies Gedenken werden Dinge getan. Ihre Eltern gründen in ihrem Heimatstaat South Carolina die Stiftung The Raising Race, die Geld für Waisenhäuser und neue Zuhause für Kinder sammelt. Fast ein Jahr nach den Morden, im Jahr 2005, beschließt die Polizei, die Zigarettenmarke der Stummel, die vor dem Haus der drei Frauen gelegen haben, zu veröffentlichen. Es handelte sich nämlich um die Marke Turkish Gold, welche eine sehr neue Untermarke von Camel war. Diese war damals noch sehr unbekannt und man weiß durch den DNA-Abgleich, dass sie zum Täter gehören. Die Polizei erhofft sich nun so, den Mörder zu schnappen. Kurz nach der Veröffentlichung kommen Eric und Lily, Adrians beste Freundin, auf die Polizeiwache von Napa. Eric Copples gesteht den Mord an Leslie und Adrian. Seltsamerweise hat niemand aus Leslies Umfeld den Mord begangen, sondern Eric Copples, der Mann von Adrians bester Freundin. Damals war er noch ihr Freund. Eric hat sich durch die Veröffentlichung der Zigarettenmarke sehr unter Druck gesetzt gefühlt. Er hat sich gedacht, dass man ihm so auf die Schliche kommen wird. Also hat er beschlossen, lieber selbst ein Geständnis abzulegen und hoffte so auf Strafminderung. Erleichterung und Verwirrung macht sich bei den Familien der Opfer bereit. Endlich ist der Täter geschnappt. Aber wieso war Leslie das Ziel? Eric kennt sie nicht mal. Und Eric kennt Adrian viel besser, da sie ja die beste Freundin seiner Frau Lily war. Das Motiv wurde nie öffentlich bekannt gegeben. Ich werde euch aber am Schluss noch die Hauptspekulation erzählen und dann können wir ja vielleicht mal schauen, ob das Sinn ergibt. Eric war zwar auch auf dem Radar der Polizei damals, da er ja zum Umfeld eines Opfers gehörte, doch als er nicht auf ihre Anfrage für eine Befragung geantwortet hat, haben sie es sein lassen. Er war sowieso nicht einer der Hauptverdächtigen, also er war eher so als Zeuge in Frage gekommen und jemand, der halt vielleicht noch irgendwelche Infos hat. Nach der Verhaftung gibt Eric eine DNA-Probe ab und sie passt. 2007 wird Eric zu 2x lebenslanger Haft verurteilt. Adrians Mutter sagt während dem Prozess, dass Adrian nie einen Rollkragenpullover trug, doch sie musste in einem begraben werden, um die ganzen Wunden zu verstecken. Leslies Mutter liest einen 13-seitigen Brief vor. Während dem ganzen Prozess sieht Eric niemandem in die Augen. Lily, seine Frau und beste Freundin von Adrian, sagt jedoch, dass sie zwar um Adrian trauert, doch dass sie den echten und sanften Eric kennt. Nichts könnte ihre Liebe zu ihm verringern. Doch sie lässt sich dann kurz nach der Verhaftung trotzdem von ihm scheiden.
Ja, vielleicht weiß sie ja, dass er nicht mehr freikommen wird, nach 2x lebenslänglich. Aber ich finde es schon ganz schön krass, dass sie einfach sagt, obwohl er ihre beste Freundin umgebracht hat, dass sie ihm wie verzeiht, weil sie wird ihn nie aufhören zu lieben. Boah, das finde ich schon echt hart.
Ja, und trotzdem hat sie ja dann kurz nach dieser Aussage, die sie öffentlich bekannt gegeben hat, trotzdem aufgehört, ihn zu lieben, weil sie hat sich ja dann trotzdem scheiden lassen.
Ja, aber ich fand es ehrlich gesagt schon komisch, als du gesagt hast, sie haben kurz nach dem Mord geheiratet. Da dachte ich schon, das ist vielleicht nicht gerade das, nachdem dir zumute ist, nachdem deine beste Freundin ermordet wird.
Okay, sie weiß wirklich von nichts. Also Lily ist ganz unschuldig.
Nein, ich glaube nicht, dass sie damit was zu tun hat, sondern ich fand sie einfach ein bisschen komisch als Person. Weißt du, dass du bereit bist, dann zu heiraten, obwohl gerade deine beste Freundin ermordet wurde. Ja. Ich denke, da bist du zu traurig, um zu heiraten. Sie haben ja schon eine Geste gemacht, indem sie das Lied laufen lassen haben, aber ja, keine Ahnung. Fand ich ja echt komisch.
Also ich hätte bestimmt keine Lust gehabt zu heiraten, vor allem die Hochzeit war ja gar nicht angekündigt. Sie haben dann ja beschlossen, die jetzt sofort zu planen und das ist dann auch ziemlich plötzlich dann passiert. Aber ja, sie hat es halt ja begründet, dass sie halt sich dann gedacht hat, das Leben ist viel zu kurz, um zu warten und so.
Ja, und vielleicht hat ja auch er sie dann so gedrängt, so ja, komm, machen wir uns so. Und dachte vielleicht, ja, dann wird der Verdacht auch von ihm weggelenkt werden.
Wer weiß, ich meine, jeder trauert anders, aber ist ja sicher sehr seltsam. Eric entschuldigt sich im Prozess noch bei den Familien der Opfer. Er sagt, dass sein Großvater gestorben sei, was ihn depressiv und alkoholsüchtig gemacht habe. Er wollte sich eigentlich nach dem Morden selbst umbringen, doch hat dann beschlossen, sich lieber zu stellen, damit man den Mord auflösen kann. Wie gesagt, ist das Motiv nicht bekannt. Man glaubt aber, dass es die verschobene Hochzeit war. Geplant war nämlich, dass Eric und Lily am 1. November 2004 heiraten sollten, also nach Halloween. Kurz vor der Hochzeit war Lily nach einem Streit bei Adrian und danach wollte sie plötzlich die Hochzeit verschieben. Eric könnte sich also gedacht haben, dass Adrian Lily die Hochzeit ausgeredet hat. Aus Wut darüber wollte er sie töten und gleichzeitig Lily strafen. Weil er hat wahrscheinlich gedacht, ich liebe Lily zu sehr, um sie selbst zu töten. Dann töte ich halt ihre beste Freundin. Eric war schon mal bei den drei Frauen zu Hause gewesen, weshalb er wusste, dass oben die Schlafzimmer waren. Man geht davon aus, dass er nicht wusste, dass drei Frauen im Haus lebten, weshalb Lauren verschont wurde. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er im Rausch eventuell Leslies Zimmer per Zufall erwischt hat. Adrian muss ihn dann wahrscheinlich angegriffen haben zur Verteidigung, denn so ist Erics Blut auch am Tatort gelandet. Was meinst du, klingt jetzt diese Spekulation plausibel für dich?
Ja, also für mich klingt das auf jeden Fall plausibel, weil er hat sein Ziel eigentlich erreicht. Er hat bestimmt gedacht, dass Adrian das ausgeredet hat. Das hätte ich wahrscheinlich auch gedacht und vielleicht auch andere Menschen, wenn jetzt dein Verlobter oder deine Verlobte zu jemandem nach Hause geht und auf einmal sagt so, nee, doch nicht. Vielleicht hatte er einfach Angst, dass sie ihn irgendwann verlassen würde, wenn Adrian ihr das vielleicht ausreden würde. Also darum denke ich schon, dass es sehr plausibel ist.
Und das Datum ist auch schlüssig, finde ich, weil sie hätten ja am 1. November 2004 geheiratet und vielleicht war er dann am 31. Oktober 2004, also einen Tag vor der vermeintlichen Hochzeit, so depressiv, dass er sich halt betrunken hat und dann gedacht hat, so, und jetzt gebe ich's der oder so.
Ja.
Lauren hat Napa verlassen und ist nach LA gezogen. Eric sitzt noch immer hinter Gittern. Er hat die Chance auf Bewährung nicht erhalten, weshalb er wahrscheinlich hinter Gittern sterben wird. Ich finde es krass, dass niemand auf Eric gekommen ist. Ich denke, wenn du kein organisierter und durchgeplanter Mörder bist, verhältst du dich bestimmt seltsam nach deinem ersten Mord. Und dass das niemand gemerkt hat? Er sei sogar neben Lily gesessen, als diese ihre Aussage bei der Polizei gemacht hat. Lily meinte da, hoffentlich hat Adrian den Mörder schwer verletzt. Eric habe nicht mal mit der Wimper gezuckt. Aber, naja, man kennt ja das Phänomen doch auch, dass das Umfeld nichts merkt und sogar die Person als sehr gut und warmherzig wahrnimmt. Also auch bei Ted Bundy war es ja so, dass seine Verwandtschaft und seine Frau, also er hat ja eine Familie gehabt, dass die nie geahnt hätten, dass er der Serienmörder ist, auf den, also den man ja wirklich gesucht hat überall. Und ich finde es einfach krass, weil es zeigt, ja, ich denke, jede von uns hat schon mal Beziehungstipps gegeben und ich denke, jede von uns erhofft sich nicht, dass sie nachher irgendwie umgebracht wird oder noch zusammen mit ihren Mitbewohnerinnen oder so.
Ja, das ist echt krass.
Also das war schon mein sehr kurzer Fall. Ich habe wirklich die Hintergrundinfos noch über Erics Kindheit und so habe ich halt diesmal alles weggelassen. Ist nur so die kurzen Facts, dass ihr einfach einen kurzen Halloween-Fall von mir gehabt habt. Aber ich freue mich jetzt schon sehr auf deinen Fall.
Auch bei meinem Fall geht's in die USA, aber zurück ins Jahr 2002. Am Halloween-Abend des Jahres 2002 ist der 21-jährige Christopher Jenkins zu Hause und macht sich bereit, um den Abend mit Freunden zu verbringen. Der gutaussehende Student der Universität Minnesota kostümiert sich an diesem Abend als Indianer. Dann beginnt das Barhopping. Das heißt, man geht von Bar zu Bar, trinkt dort was und geht dann weiter zur nächsten und so weiter. Etwa um Mitternacht kommen die Freunde dann in der Lone Tree Bar and Grill an und trinken dort weiter. Christopher ist schon recht betrunken und schüttet sich aus Versehen ein Getränk auf seine Hose. Die Stelle ist ein wenig unvorteilhaft, weil die Security-Angestellten denken, dass er so betrunken ist, dass er sich eingenässt hat. Daraufhin werfen sie ihn aus der Bar. Seine Freunde bekommen davon nichts mit. Sein Mantel, sein Portemonnaie und sein Handy sind noch in der Bar. Christopher ist jetzt also draußen in der Kälte in seinem Kostüm und kann niemanden erreichen. Zeugen sehen noch, wie der junge Mann Richtung Norden davonläuft. Seit dem Moment hat ihn niemand mehr gesehen. Als er an diesem Abend nicht mehr nach Hause kommt, meldet ihn seine Familie und seine Freunde als vermisst. Erst 4 Monate später, am 27. Februar 2003, wird Christopher gefunden. Seine Leiche treibt im Mississippi-Fluss und hat sich in Ästen eines umgefallenen Baumes verfangen. An seinem Körper trägt er immer noch das Indianerkostüm, das in einem guten Zustand ist. Die Autopsie ergibt, dass sein Alkoholpegel über dem legalen Limit gelegen hatte. Hier habe ich mich gefragt, wie man das nach einer solch langen Zeit noch feststellen kann. Wenn kein Blut mehr im Körper vorhanden ist, kann man nämlich auch Muskelmasse des Opfers entnehmen. Beispielsweise eine Haarprobe würde nichts bringen, weil man damit nur erkennen kann, ob jemand eine Substanz regelmäßig eingenommen hat, aber nicht, ob dies vor dem Tod der Fall war. Bei der Auswertung der Proben muss beachtet werden, dass der Körper beispielsweise endogenen Alkohol bilden kann, was ein Stoffwechselprodukt ist. Ich habe auch schon mal gehört, dass jemand von der Polizei angehalten wurde und der Alkoholtest einen ganz geringen Anteil angezeigt hat, obwohl die Person nichts getrunken hat. Also ich weiß nicht mehr genau, was diese Person gegessen oder sonst getrunken hat, aber keinen Alkohol. Und es hat trotzdem einen kleinen Prozentanteil angezeigt.
Also ich weiß, dass ich mal angehalten wurde von der Polizei und ich hatte zuvor Tiramisu gegessen. Und da ist ja eigentlich auch kein Alkohol drin, nur Kaffee. Und es hat auch angezeigt. Da hatte ich auch irgendwie 0,05 oder 0,01 oder irgendwie sowas. Also ganz wenig, aber wo ich mir auch gedacht habe, hä, wo ist denn jetzt dieses Alkohol hergekommen? Aber wahrscheinlich genau deshalb. Also meine Mama hat es gemacht und ich weiß, dass sie da keinen Alkohol reingetan hat.
Ah, darum. Okay, krass. Ja, dann ist das auch so entstanden. Auf jeden Fall gibt es aber auch beim Fäulnisprozess einer Leiche im Leichenblut oder dass auch im Gewebe Ethanol gebildet wird. Die Ethanolkonzentration kann man aus dem entnommenen Muskel auswerten und wenn man diese durch 1,25 teilt, erhält man die Blutalkoholkonzentration. Wahrscheinlich kann man das als Rechtsmediziner oder Rechtsmedizinerin irgendwann recht gut einschätzen, wann es sich um sogenannte Fäulnisalkohole handelt und welcher Wert auf einen Alkoholkonsum hinweist. Im Fall von Christopher Jenkins kann nachgewiesen werden, dass er einen hohen Alkoholpegel hatte und damit möchte die Polizei den Fall abschließen. Sie sagen, Christopher sei an Halloween einfach zu betrunken gewesen und dann in den Fluss gefallen und ertrunken. Die Polizei stellt den Vorfall als Unfall hin. Und obwohl Christophers Eltern diesen nicht akzeptieren möchten und darauf pochen, dass es kein Unfall war, schließt die Polizei die Akte.
Warum denken die Eltern, dass es kein Unfall gewesen sein könnte?
Ich denke wahrscheinlich, wenn man Mutter ist, ich kann es noch nicht sagen, weil ich es nicht bin, aber dann kannst du wahrscheinlich dein Kind recht gut einschätzen. Und du weißt, ob es vernünftig ist oder nicht. Oder die Eltern dachten halt einfach, dass er niemals so betrunken sein könnte, dass er in einen Fluss fällt und ertrinkt, weil er war ja doch ziemlich sportlich.
Also ja, ich denke jetzt so, wie du es erzählt hast, klingt es für mich auch nach Unfall, aber wahrscheinlich hat sie wirklich so den mütterlichen Instinkt gehabt.
Ja, wahrscheinlich. Christophers Eltern geben sich nämlich nicht geschlagen und beginnen auf eigene Faust zu recherchieren und engagieren Privatermittler. Diese decken einige Unstimmigkeiten im Bericht der Polizei auf. Ein Privatermittler beginnt bei der Lone Tree Bar und befragt die Sicherheitsleute. Nun wird auf einmal behauptet, Christopher sei eigentlich nicht rausgeworfen worden, sondern habe die Bar freiwillig verlassen. Jedoch kommt ein weiteres pikantes Detail ans Licht. An diesem Halloween-Abend hatte nämlich ein Polizist namens Mike Casey Dienst frei. Und zufälligerweise hat er an diesem Abend dann als Sicherheitsmann in der Lone Tree Bar gearbeitet. Anscheinend kannte dieser Christophers Freundin Ashley. Für Halloween hatte sich diese eins von Mikes Polizisten-T-Shirts ausgeliehen, um sich als sexy Polizistin zu verkleiden. Im Verlauf des Abends hatte Ashley Mike und Christopher einander vorgestellt. Das Verhältnis, in dem Ashley und Mike zueinander standen, ist jedoch unklar. Dann hören die Privatermittler ein Gerücht, das die Runde macht. Mike soll an diesem Abend den Barchef beauftragt haben, Christopher rauszuwerfen, um ihn los zu sein und mit Ashley flirten zu können. Am Ende des Abends hat Mike Ashley sogar nach Hause gefahren, weil Christopher die Bar verlassen hatte. Das Minneapolis Police Department hatte Mike Casey jedoch nie befragt, obwohl er Christophers Freundin nach Hause gefahren hatte und wohlmöglich mehr über dessen Tod hätte wissen können. Als Begründung geben sie an, dass Mike ein verheirateter Mann mit Kindern ist. Sie Sie wollen keine Familie auseinanderreißen.
Bin ich sehr vernünftig.
Ja. Es macht doch überhaupt keinen Unterschied, denn Mike Casey ist meiner Meinung nach selber verantwortlich dafür, was er seiner Familie antut. Und man schützt die Familie nicht, indem man ihnen etwas verschweigt. Die Ehefrau hat doch genauso ein Recht darauf zu erfahren, was ihr Ehemann treibt. Und wenn er mit einer anderen Frau flirtet und sie nach Hause fährt, dann darf sie das doch auch erfahren. Es muss ja nicht bedeuten, dass er ihr fremd geht. Vielleicht sind sie nicht zusammen hochgegangen. Ich denke, dass man der Ehefrau ruhig sagen kann. Und wenn man nichts zu verheimlichen hat, sollte das ja kein Problem sein. Dann hast du ja nichts zu befürchten.
Genau, und also solche Eheprobleme können sie dann ja untereinander austragen, ob sie jetzt eifersüchtig darauf wird oder nicht. Das hat ja nichts mit den Ermittlungen zu tun. Und was ich auch ganz krass finde, und ich denke, das ist der ausschlaggebende Punkt, das andere war nur eine Ausrede. Mike war ja Polizist, oder? Und ich denke, sie wollen halt nicht seinen, irgendwie einen Kollegen befragen, oder sie denken halt, das ist doch das typische Phänomen. Man glaubt halt nie, dass es so die Leute sind, die halt vom Staat angestellt sind und gut, eigentlich wissen sollten, was gut und böse ist.
Genau, sozusagen ja auch die eigenen Leute. Auf jeden Fall, jeder kann seine eigene Meinung dazu haben, aber ich finde das einen gravierenden Fehler der polizeilichen Ermittlungen. Der Privatermittler findet außerdem heraus, dass Christophers Heimweg ihn über die Hennepin Avenue Bridge geführt hätte. Diese liegt direkt vor der Federal Reserve Bank, wo zwei Sicherheitskameras in die Richtung der Brücke gerichtet sind. Doch beim Durchsehen der Videoaufnahmen ist Christopher nicht zu sehen. Das heißt, er ist nicht nach Hause gelaufen, beziehungsweise hat es auch nicht versucht. Nun beauftragt die Familie Jenkins eine K9-Einheit, welche mit Spürhunden arbeitet. Zwei Bluthunde werden eingesetzt, um Christophers Spur zu folgen. Von der Bar bringt die Fährte sie zum gegenüberliegenden Times Square Pizza and Subs. Von dort aus führt die Spur zum neben der Pizzeria gelegenen Tiefgarage. Bei den Parkplätzen 89 und 90 halten die Spürhunde an. Die Hunde haben also wahrgenommen, dass Christopher am Halloween-Abend in ein Auto gestiegen ist, das auf einem dieser Parkplätze stand. Komischerweise parkt er in dieser Nacht der Türsteher der Lone Tree Bar auf einem dieser Parkplätze. Die Privatermittler sperren daraufhin den Bereich sofort ab und suchen nach Beweisen. Prompt werden sie fündig. Es gibt Blutspritzer, ein Teil einer roten Feder und einen roten Faden, die zu Christophers Kostüm gehört haben könnten. Die Privatermittler beginnen daraufhin, sich in der Gegend der Pizzeria umzuhören und finden heraus, dass einige Leute beobachtet hatten, wie eine Gruppe von Menschen jemanden vor der Pizzeria attackiert hatte. Jedoch kann niemand bestätigen, dass es sich dabei um Christopher Jenkins handelt. Deshalb wird nochmals der pathologische Bericht unter die Lupe genommen. Einerseits lesen sie daraus, dass Christophers Alkoholpegel relativ hoch war, wie ich schon vorher gesagt hatte. Das heißt, er war ziemlich betrunken. Außerdem wurden Spuren von GHB in seinem Körper gefunden. Gamma-Hydroxybuttersäure oder Liquid Ecstasy, obwohl sie nicht mit Ecstasy zu tun hat. Entweder bekommt man diese als Pulver oder in Tablettenform. Bei der Einnahme von GHB tritt schon nach ca. 10 bis 30 Minuten eine Wirkung auf, die bis zu 3 Stunden anhalten kann. In geringen bis mittleren Dosen kann GHB als entspannend, beruhigend und sexuell anregend wirken, weshalb sie auch Date-Rape-Drug, also Vergewaltigungsdroge, genannt wird. Bei höheren Dosen verstärkt sich jedoch die einschläfende Wirkung und kann bis zu einer Bewusstlosigkeit führen. Zudem kann eine höhere Dosis einen Gedächtnisverlust für diese Zeit bewirken, in der du auf dieser Droge, auf dem Trip warst quasi. Wird die Droge sogar noch gemischt, zum Beispiel mit dem gleichzeitigen Konsum von Alkohol, kann es auch schnell zu gesundheitlichen Risiken kommen. Denn GHB wirkt sowohl auf die Herzaktivität als auch auf das Atemzentrum. Wenn man diese also gleichzeitig mit Alkohol, wegen Christophers Fall, konsumiert, kann es zu Atemnot bis hin zur Unterdrückung der Atmung oder Unterkühlung kommen. Nicht nur, dass der Mischkonsum vermieden werden sollte, der Unterschied zwischen der Dosis, die den gewünschten Effekt bringt, und der Dosis, die zum toxischen Koma führt, ist gering. Darum ist das Risiko einer unfreiwilligen Überdosis hoch. Wie wir wissen, hat Christopher Alkohol konsumiert und er war schlussendlich ohne Jacke draußen in der Kälte. Also war bei ihm schon ein ziemlich hohes Risiko dafür, schlimme Nebenwirkungen zu haben. Und ich weiß nicht, was ihr darüber denkt, aber ich denke nicht, dass Christopher freiwillig eine Vergewaltigungsdroge eingenommen hat. Für mich sprechen diese Fakten eher dafür, dass jemand ihm GHB in ein Getränk gemischt hat.
Ja, außer er hat es auch einnehmen wollen für sich selbst, um halt irgendwie mehr Ausdauer zu haben, weil er ja mit seiner Freundin unterwegs war. Aber ich denke, dann nimmt man andere Mittel, Viagra oder so. Aber das wäre jetzt noch das Einzige, was ich mir logisch denken
Aber vor
könnte.
Allem, du weißt ja dann, dass die Wirkung nach 10 bis 30 Minuten einsetzt. Dann nimmst du das doch eher zu Hause, oder?
Falls ja, stimmt.
Also würde ich jetzt mal so vermuten. Mhm. Aber auf jeden Fall ist das eher eine Droge, die halt so in Clubs in Getränke gemischt wird. Doch es kommt sogar noch mehr raus. Im pathologischen Bericht steht nämlich, dass die Leiche mit vor dem Körper verschränkten Armen aufgefunden wurde. Auch nicht üblich für Opfer, die ertrunken sind. Normalerweise sind dabei die Arme seitlich positioniert und die Kleidung ist nicht in einwandfreiem Zustand, so wie sie bei Christopher war. Sein T-Shirt und seine Hose war immer noch zugenäht und er hatte sogar noch die Mokassin an den Füßen. Dies führt die Pathologen eigentlich zur Vermutung, dass Christopher schon tot war und die Leichenstarre schon eingesetzt hatte, bevor er in den Fluss gelegt oder geworfen wurde. Also er hatte die Arme ja so verschränkt vor der Brust, starr. Ich meine, wenn du ja ins Wasser fällst, dann würde das ja wie aufgehen und deine Arme würden halt so zur Seite fallen.
Ja, und ich denke auch, man hat ja dann trotzdem noch einen Überlebenskampf und ich denke nicht, dass du kurz vor dem Tod noch denkst, ich verschränke jetzt noch meine Arme, also das macht
ja, genau. Nein, und so kalt, denke ich, jetzt war es ja auch nicht, so Anfang November. Die Polizei von Minneapolis hatte zudem in Christophers linker Hand Haare gefunden, als er aus dem Wasser geborgen wurde. Diese wurden jedoch nie untersucht, sondern in der Akte als Foreign Matter in Left Hand abgelegt, also als Fremdstoff in linker Hand. Die Privatermittler lassen dieses schließlich testen und finden heraus, dass es Christophers eigene Haare waren. Außerdem gibt es ein weiteres Detail, welches die Familie äußerst komisch findet. Denn es fehlen blaue Flecken auf Christophers Körper. Da er im Lacrosse-Team der Universität mitspielte und dort Torwart war, hatte er normalerweise viele blaue Flecken an Armen und Beinen, also auch immer wieder nach dem Training. Und auch vor Halloween spielte er im Team mit, also sollte sein Körper eigentlich blaue Flecken aufweisen. Und da dies nicht der Fall ist, denkt die Familie Jenkins, es wäre möglich, dass Christopher vielleicht einige Tage gefangen gehalten wurde, bevor er ermordet und in den Fluss gelegt wurde. Und was zuletzt auch Fragen aufwirft, ist die Tatsache, dass Christophers Körper erst nach 4 Monaten gefunden wurde. Einerseits gibt es nicht genügend Wasserschäden an seinem leblosen Körper, doch auch das Gebiet unter der Third Avenue Bridge, wo Christophers Körper geborgen wurde, war nach seinem Verschwinden eigentlich abgesucht worden. Also ist es komisch, dass denn seine Leiche trotzdem dort auftaucht.
Ich finde es allgemein seltsam, weil eigentlich eine Wasserleiche ist doch ziemlich aufgedunsten und hat ja sogar so grünliche, bläuliche Farbe. Und man hat ja auch Wasser in der Lunge, wenn man ertrunken ist. Und ich denke, wenn sie solche Dinge nicht gefunden haben, dann hätten sie das doch irgendwie weiter nachforschen müssen.
Ja, es ist alles ziemlich komisch und ich glaube, das hat halt einfach an der Polizei gelegen, die da einfach ihre Arbeit nicht richtig gemacht hat. Denn nachdem all diese Beweise dem neuen Polizeichef von Minneapolis vorgelegt werden, wird der Fall 4 Jahre nach Christophers Verschwinden wieder aufgenommen. Denn der Polizeichef sieht ein, dass es sich um einen Mord handeln muss. Gleich nachdem dies verkündet wird, kommt ein Einheimischer zur Polizei und erzählt, er habe gesehen, wie jemand Christopher von der Hennepin Avenue Bridge geworfen hätte. Dies kann nicht sein, dass seine Leiche keine Verletzungen eines solchen Sturzes aufweist. Also diese Brücke war ziemlich hoch und da waren noch so Metallstangen. Auf jeden Fall konnten sie das einfach ausschließen. Da der Fall bis heute ungelöst ist, werde ich einige Theorien vorstellen. Einige Leute spekulierten, ob es vielleicht ein Streit in der Bar gewesen sein könnte, der eskaliert ist. Und dann ist so eine Art Unfall passiert, wobei Christopher starb und dann wurde er halt in den Fluss gelegt. Des Weiteren gibt es die Theorie, dass Christopher ein Opfer des Smiley-Face-Killers geworden ist. Diese Theorie wird von den New Yorker Detectives Kevin Gannon und Anthony Duarte in den Raum geworfen, da diese ungelöste Fälle untersuchen, die ähnlich aussehen. Zwischen 1990 und 2010 wurden nämlich in den mittelwestlichen Staaten der USA immer wieder Leichen im Wasser gefunden, die nicht ertrunken sind, sondern Opfer eines Serienmörders wurden. Insgesamt wurden 45 junge Männer im College-Alter tot im Wasser gefunden und das über 11 Bundesstaaten verteilt. Die meisten der jungen Männer waren hellhäutig und wurden zuletzt in einer Bar oder auf Partys gesehen, wo sie getrunken hatten. Und Christopher passt in das Beuteschema. Beliebt, athletisch, erfolgreich. Der Smiley-Face-Killer oder die Gruppe der Smiley-Face-Killer hat ihren Namen erhalten, weil in der Nähe der Tatorte häufig ein Graffiti mit einem Smiley gefunden wurde. Dies ist jedoch ziemlich umstritten, da einige auch sagen, dass ein Smiley ja nicht wirklich ein unübliches Symbol ist und man dies häufig sieht. Viele Eltern jedoch glauben an die Theorie des Smiley-Face-Killers und möchten wie die Familie Jenkins herausfinden, was ihren Kindern passiert ist. Und vor allem ist es ihnen wichtig, eine Verbindung zwischen den Fällen herzustellen, um beweisen zu können, dass die zusammenhängen und dass der gleiche Täter sie begangen hat. Und die Mutter von Christopher war sogar einmal noch bei der Polizei und hat sie gefragt, ob ein Smiley in der Nähe ihres Sohnes gefunden wurde. Und sie hat es eigentlich dem Polizisten direkt angesehen, dass es so war. Das wäre die nächste Theorie. Welche Theorie findest du am glaubwürdigsten oder hast du eine eigene?
Ich habe tatsächlich eine eigene. Und zwar denke ich, dass ein Polizist, Mike, sehr gut Zugang zu solchen Vergewaltigungsdrogen hat. Vielleicht haben die sie sogar irgendwie eingesammelt, mal bei einem Tatort oder irgendwie, wenn sie einen Täter gefasst haben oder so. Und dann hat er bestimmt sehr einfach Zugang dazu. Und auch wenn nicht, hat er als Polizist bestimmt gute Ausreden parat, warum er das braucht. Und das Motiv wäre ja auch da, dass er eben vielleicht mit Ashley allein sein wollte oder vielleicht wollte er sogar Ashley wirklich für sich gewinnen, also mit seiner Frau oder sie als Geliebte haben oder so. Das weiß ich jetzt nicht, aber klingt schon alles so, als ob er voll auf die gestanden ist. Und dann denke ich auch, was halt auch schlüssig wäre, ist, dass er vielleicht irgendwie die Ermittlungen ein bisschen steuern konnte. Und so hat er vielleicht die Leiche da zum Fluss gezogen, weil sie hatte ja keine Wurfwunden. Und ich denke, jemand anderes wirft die Leiche einfach runter und überlegt sich nicht, ich ziehe die da jetzt zum Fluss runter oder sonst irgendwie was. Und wahrscheinlich hat er auch seinen Freunden, also seinen Polizeifreunden gesagt, da müsst ihr nicht suchen, da habe ich schon geschaut. Oder irgendwie sowas, dass man da halt einfach 4 Monate lang nicht nachgeschaut hat. Also ich denke, für mich, aber das ist jetzt fies, wenn er es nicht war, dann ist es voll gemein, wenn ich ihn jetzt hier so als meinen Hauptverdächtigen hinstelle, aber ist Mike ein sehr, sehr großer Verdächtiger und ich kann mir halt auch vorstellen, dass die Polizei ihn nicht auf dem Radar hat, weil er halt ein Kollege ist.
Ja, du hast es schon sehr gut begründet, aber ich habe mir ihn auch noch aufgeschrieben als weitere Theorie. Weil ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Mike in Ashley verliebt war und so wie durchgedreht ist, so crazy in love. Ich habe nämlich auch mal auf Netflix die Serie Murderous Affairs gesehen, also mörderische Affären. Leider finde ich sie jetzt nicht mehr, also wahrscheinlich wurde sie runtergenommen. Aber da wurden auch so viele Fälle gezeigt, in denen Menschen wegen Lappalien getötet wurden oder eben wegen Eifersucht. Und ich kann mir das wirklich gut vorstellen, auch wie du gesagt hast, weil er war ja Polizist, er hatte Zugang zu dem allem, auch zu den Ermittlungen. Und ja, ich denke, er konnte ja auch ganz einfach Beweise verschwinden lassen, wenn er da arbeitet. Weil die erste Theorie mit dem Streit finde ich total unglaubwürdig. Zwar gab es einen Streit vor der Pizzeria, der beobachtet wurde, aber bei der Obduktion wurde GHB festgestellt, was man jemandem nicht während einem Streit einflößt. Plus gibt es ja noch den Fakt, dass er keine blauen Flecken am Körper hatte, obwohl er die hätte haben müssen.
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
Und die zweite Theorie klingt für mich plausibler, weil es schon viele Ähnlichkeiten zwischen dem Fall von Christopher und anderen Fällen von verschwundenen jungen Männern gibt. Und auch zu wissen, dass eine Gruppe von Leuten jemanden vor der Pizzeria angegriffen hat, macht für mich diese Theorie glaubwürdiger, denn man spekuliert ja auch darüber, ob der Smiley-Face-Killer nicht ein Einzeltäter ist, sondern aus einer Gruppe besteht. Und dann würde es echt gut passen. Das würde auch dazu passen, dass Christopher keine blauen Flecken mehr hatte. Vielleicht wurde er von dieser Gruppe entführt, gefangen gehalten und erst dann ermordet und in den Fluss geworfen. Also für mich sind das so die zwei Favoritentheorien, die mit dem Smiley-Face-Killer oder sozusagen unsere Theorie.
Ja. Yeah.
Mit Mike Casey. Weil ich finde, der wurde ziemlich schnell ausgeschlossen.
Also er wurde ja irgendwie gar nicht ins Visier genommen. Und ich denke, auch Ashley hätte man ein bisschen genauer durchsuchen müssen, weil irgendwie klingt sie für mich auch nicht ganz unschuldig, da sie ja das T-Shirt von Mike als Kostüm ausgeliehen hat. Und klar, das muss nichts heißen, aber irgendwie klingt es für mich schon so, als ob die Beziehung zu Mike doch irgendwie gegenseitig war. Also es klingt jetzt für mich nicht so, als ob das nur von ihm gekommen wäre und sie irgendwie seine Versuche abgeblockt hat. Ich meine, sie hat sich ja auch von ihm nach Hause fahren lassen, obwohl ihr Freund irgendwo draußen war. Also ja, finde ich sehr seltsam. Und darum finde ich, da ist irgendwo etwas schief gelaufen.
Ja, das finde ich auch äußerst seltsam, dass sie sich dann auch nach Hause fahren lässt und ja auch noch sonst mit ihm so Kontakt hatte, eben mit dem T-Shirt ausleihen und so weiter. Und von ihm kam ja auch ein Interesse. Und es war halt von Anfang an komisch, dass er nie befragt wurde. Eben wegen seiner Frau und seinen Kindern. Aber das muss ja überhaupt nichts heißen. Ich meine, sie hatte ja auch einen Freund. Und ich finde es auch komisch, dass sie nicht ein bisschen weiter befragt wurde, weil da hätte man bestimmt noch mehr rausfinden können, was wirklich zwischen den beiden gelaufen ist. Ja, ein bisschen besser abwägen können, ob Mike vielleicht in Frage kommt oder eher nicht. Aber mit Sicherheit sagen können wir es leider nicht, weil es ein Cold Case ist.
Weil der Fall ja schon in die Akten gelegt wurde.
Genau, aber er wurde ja nochmal eröffnet. Also man könnte jetzt wieder jemanden finden, aber es ist ja schon ziemlich lange her, auch seit er wieder da, seit 2006 haben sie eigentlich wieder ermittelt und nichts rausgefunden. Aber falls jemand von euch noch eine Theorie hat, wären wir sehr gespannt, was ihr da zu berichten habt. Könnt ihr uns gerne schreiben oder unter den Beitrag auf Instagram kommentieren.
Genau, zum Thema Instagram-Beiträge. Alle, die uns auf Instagram folgen, wissen ja, dass wir uns immer voll viel Mühe geben und auch schauen, dass die immer schön zusammenpassen, farblich, damit man auch später noch erkennt, welche Beiträge zu welchem Fall gehören. Und jetzt haben wir uns überlegt, dass wir dieses Mal einen Doppelbeitrag posten, also dass Larissa, ich zu meinem Fall die Bilder und Larissa macht dann passend zu ihrem Fall die Bilder. Und für den dritten Beitrag, den wir ja auch immer posten, haben wir uns noch eine Überraschung überlegt. Aber die verraten wir euch noch nicht. Dafür müsst ihr uns nämlich auf Instagram folgen, damit ihr sie nicht verpasst. Ich kann euch sagen einfach, es ist wieder mal Larissas Werk und sie hat sich mega viel Mühe gegeben.
Ja, ich hoffe einfach, dass es euch gefällt, weil ich habe ein bisschen Angst. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare dazu. Gut, dann danken wir euch fürs Zuhören. Heute lassen wir die Schulgeschichte weg, weil es ein Special ist und wir schon ziemlich lange aufgenommen haben und hoffen, dass euch die Folge wieder mal gefallen hat.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.